So, meine Damen und Herren, wir wollen fortsetzen. Ja, Herr Dirk Tamm aus Hamburg wird uns berichten über die Barrierefreiheit des öffentlichen ÖPNV in Hamburg bis zum Jahr 2022. Und dahinter steht, glaube ich, ein Fragezeichen. Da bin ich sehr drauf gespannt, was das Fragezeichen bedeuten wird. Lieber Herr Tamm, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Kalisch, für die Anmoderation. Das Fragezeichen ist in der Tat interessant. Vielleicht noch kurz zu meiner Person. Also ich leite bei uns im Hamburger Verkehrsverbund im Bereich Schienenverkehr und Planung seit mehreren Jahren, bin aber seit fast 25 Jahren im Bereich barrierefrei tätig beim Hamburger Verkehrsverbund. Und wir sind jetzt von der Stadt Hamburg beauftragt worden, diesen Prozess 2022 umzusetzen. Dieses Fragezeichen ist jetzt auch ein Ausdruck dafür, dass es jetzt weniger um einzelne Maßnahmen geht, sondern eher um den Prozess, gestalten müssen und wo da vielleicht auch die Probleme liegen. Damit Sie das besser nachvollziehen können, was unser Background ist und warum wir uns wie entschieden haben, möchte ich Ihnen kurz noch erstmal ein paar Dinge zu den Rahmenbedingungen des Hamburger Verkehrsbundes sagen. Also vielleicht weiß der eine oder andere, dass der Hamburger Verkehrsverbund der erste Verbund der Welt war, damit auch der älteste, 1965 gegründet, ein guter Jahrgang. Bin ich auch geboren, das können Sie rechnen, wenn es zu langweilig wird, wie alt ich bin. Und wir sind ursprünglich mal ein Verkehrsverbund der Verkehrsunternehmen gewesen mit diesem Gedanken, ein Fahrschein für alle Verkehrsunternehmen, also was heute selbstverständlich ist, war damals ja nicht selbstverständlich und musste ja entsprechend immer überall neu lösen. Bis wir 1996 umstrukturiert worden sind vor dem Hintergrund Wettbewerb, weil die Verkehrsunternehmen haben nicht nur das Tarifangebot gemacht als Verbund, sondern letzten Endes auch die ganze Planung, Angebotsplanung und so weiter. Dann kam dieser Wettbewerbsgedanke und dann hat man gesagt, naja, derjenige, der letzten Endes das Angebot gestaltet, die Ausschreibung gestaltet, kann ja nicht derjenige sein, der sich hinterher auch drauf bewirbt, ist ja auch irgendwie logisch. Und insofern sind wir dann umstrukturiert worden zu einem Aufgabenträgerverbund. Wir gehören also heute den 7 Kreisen um Hamburg herum, den 3 Bundesländern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Schleswig-Holstein. Und die Gesellschafteranteile entsprechen ungefähr der Verkehrsleistung, die auf diesen Territorien erbracht werden. Das heißt, wir selber als Hamburger Verkehrsverbund haben kein Bus, keine Bahn, sind nicht zuständig für die Haltestellen, sondern arbeiten eher wie ein Beratungsbüro, wie ein Ingenieurbüro für die Aufgabenträger und koordinieren die Prozesse. Aber dadurch, dass wir über so viele Jahre auch ein Verbund der Verkehrsunternehmen waren, gibt es sehr viel mehr Verbindungen bei uns zu den Verkehrsunternehmen, auch was die Entscheidungsgremien angeht, als vielleicht in anderen Verbünden. Das so zum Hintergrund. Gleichzeitig blicken wir auf eine lange Tradition in der Abstimmung mit Behindertenverbänden zurück. Also bereits 1985, 86 sind die ersten intensiveren Kontakte zur Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft entstanden. Daraus hat sich Ende der 80er eine Arbeitsgruppe gebildet. Und diese Arbeitsgruppe gibt es bis heute, die leite ich auch noch. Das ist die älteste Arbeitsgruppe überhaupt in diesem Verbund, die sich so über alle Umstrukturierungen gehalten hat. Bisschen anders stellt es sich im Umland dar, weil das war ja die Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft. Einer unserer größeren Probleme ist immer, dass im Umland die Behindertenszene nicht so gut organisiert ist und dass deutlich schwieriger ist, dort zu abgestimmten Lösungen zu kommen. Kurz was zum Verbundgebiet. Ich zeige hier gerade eine Karte, weil Hamburger Verkehrsverbund suggeriert immer, da geht es um Hamburg. Das war vielleicht mal so, aber auch seit Anfang der 2000er ist das nicht mehr so, denn wir haben 2 große Verbundraumerweiterungen hinter uns. Im ersten Zug kam Schleswig-Holstein, die 4 angrenzenden Kreise dazu und 4 Jahre später dann in Niedersachsen 3 komplette Kreise, sodass dass wir mehr Fläche oder mehr Territorium in der Fläche haben, Verkehrsfläche, als in Hamburg selbst. Und ich hätte Ihnen auch heute Bilder zeigen können, wo Sie, wenn Sie am Fahrscheinautomaten stehen, gleichzeitig der Kuh in die Augen blicken können, die auf der Weide daneben steht. Also solche Haltestellen haben wir mittlerweile auch. Und damit ist also auch diese Problematik, plattes Land und Verkehrsangebot und wie geht man eigentlich da mit solchen Fragen Barrierefreiheit um, für uns auch ein Thema. Und vielleicht ein letztes, so zu den Strukturdaten, damit Sie auch wissen, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Ich habe mir hier mal ein paar Zahlen mitgebracht. Anzahl der Linien insgesamt 733 Linien, Stand 2015, das hat sich auch schon wieder ein bisschen verändert. 32 Schnellbahnlinien davon. Fahrzeuge, über 4.000 Fahrzeuge, davon knapp die Hälfte Schnellbahnfahrzeuge und immerhin über 10.000 Haltestellen, die es gilt herzurichten, 289 davon Schnellbahnhaltestellen. Sie sehen, wenn wir von Barrierefreiheit sprechen, ist das ein leichtes Unterfangen für so ein Unternehmen. So, Wir wollen ja einen Prozess beschreiten und dieser Prozess oder dieses Thema Barrierefreiheit bis 2022, die Diskussion hat ihren Anfang genommen mit dem Zusatz 2022 mit der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes. Nicht? Das ist im 1. Januar 2013 novelliert worden und da stand dann plötzlich drin, vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV bis 2022. Erst hat das keiner so richtig ernst genommen, ist, glaube ich, auch so irgendwie in der Sommerpause reinformuliert worden, das Gesetz. Und als die Ersten dann so ein bisschen genauer gelesen hatten und sich gefragt haben, ja, was bedeutet das Ganze denn für uns, ist die Republik in Aufregung verfallen und viele waren auch echt verwirrt und es hat eine lange Diskussion bedurft, wie man eigentlich mit diesen Formulierungen umgeht. Und das möchte ich Ihnen auch ein bisschen herleiten, damit Sie das Weitere auch besser verstehen können. Das Personenbeförderungsgesetz, kurz PBFG, regelt grundsätzlich alle entgeltliche und geschäftsmäßige Beförderung für Personen. Das heißt, also Straßenbahn mit Oberleitungsbussen, Kraftfahrzeugen und so weiter. Für uns im Hamburger Verkehrsverbund bezieht es sich also nur auf die Busse, Anrufsammeltaxen und die U-Bahn. Denn auch die U-Bahn ist bei uns formal eine Straßenbahn. Sie fährt nach Beostrapp. Ist keine Schnellbahn, auch wenn die Kollegen das der U-Bahn nicht so gerne hören. Aber wichtig ist zu wissen, das PBFG regelt eben nicht S-Bahn und es regelt auch nicht die Regionalbahn. Also wenn wir von vollständiger Barrierefrei 2022 rechnen, ist dieser Bereich über dieses Gesetz schon mal ausgenommen. Das hat damit gar nichts zu tun. Das muss man schon mal zum einen wissen. Die haben eigene Regelungen. So, und was steht da nun eigentlich drin in diesem Paragraph 8 des Personenbeförderungsgesetzes? Ich lese ihn einmal vor. Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. So, und an diesen Formulierungen sind die Gemüter aufgekocht. Damit die Frage ist, was ist eigentlich jetzt die Zielgruppe? Hier steht was von in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen. Sensorisch ist auch neu in dem Gesetz, das gab es vorher so auch nicht. Wer fällt da eigentlich drunter? Auf wen müssen wir jetzt komplett über alles eingehen? Und das Zweite ist, was bedeutet denn eigentlich vollständige Barrierefreiheit? Denn bisher hatte das Personenbeförderungsgesetz bis zum 31.12.2012 nur von einer möglichst weitreichenden Barrierefreiheit gesprochen. Und jetzt heißt es eine vollständige Barrierefreiheit. Da fragt man sich natürlich, als derjenige es dann umsetzen soll, was hat der Gesetzgeber sich denn dabei gedacht mit dieser Spezifizierung? Was ist denn jetzt anders als vorher? Ja, und da geht es ein bisschen auseinander, weil der Gesetzgeber das nicht so richtig für sich bestimmt hat und man dann also sozusagen mit im Dialog mit allen, die davon betroffen sind, selber ein Stück weit entwickeln muss. Was hat sich also geändert? Zum einen, es wurde nun eine Frist gesetzt. Wir sind also aufgefordert, bis 2022 etwas zu tun. Und der Gesetzgeber, so wird es allgemein jetzt interpretiert, geht natürlich davon aus, dass man auch im ÖPNV eine Barrierefreiheit herstellen kann, die dem Behindertengleichstellungsgesetz entspricht. Und es kommt ein bisschen viel Text, aber auch das möchte ich nochmal langsam vorlesen. Und Sie versuchen mal in Gedanken mitzudenken, was das womöglich für ein ÖPNV alles bedeuten kann. Wie steht es im Behindertengleichstellungsgesetz drin? Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, habe ich schon ganz viel von gehört, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Gehen Sie mal mit so einem Satz zum Ortspolitiker oder zu einem Planer und sagen ihm das und so, nun fang mal an, der guckt Sie mit ganz großen Augen an. Weil das hört sich toll an, ist auch toll das Ziel, will ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber in der Praxis ist das echt schwer mit Leben zu erfüllen, weil man nämlich auf sehr viele Probleme stößt. Also, es hat sich sehr schnell die Meinung gefestigt in der Bundesrepublik zwischen allen Experten, also ganz eng darf man das so nicht sehen und kann man es nicht sehen. Also Barrierefreiheit im Sinne des Paragraphen 4 Gleichstellungsgesetz kann es für behinderte Menschen im ÖPNV nicht zu 100% geben. Das heißt nicht, dass wir uns dem weiteren, soweit es geht, nähern wollen, aber es kann es sich geben. Und nehmen Sie mal ein Beispiel, jemand, der Platzangst hat, da können wir nichts machen. oder jemand, der nicht mehr mobil ist, für den können wir sozusagen auch nichts mehr machen. So, die Krux ist an diesen Diskussionen, dass diejenigen, die sagen, wir wollen das bewegen, diese Flagge natürlich hochhalten, und die es verweigern wollen, die gegen dieses Thema barrierefreier ÖPNV sind und eher so sich zurücklehnen, da kann ich ja sowieso nicht erfüllen, ihnen das genau vorhalten. Also sie müssen alle Parteien zusammenkriegen und sagen, ja, das ist jetzt vielleicht eine theoretische Forderung, die man zu 100% nicht erreichen kann, aber der Gesetzgeber hat doch eine Intention vorgegeben, wo wir hin sollen, und da müssen wir versuchen, diesen Weg möglichst weit zu erreichen, und es gilt wirklich darum, zu verhindern, dass man ausgekontert wird, indem man sagt, das kann man gar nicht erreichen, damit ist das ganze Gesetz Unfug. Also, hier steht es nochmal, vollständige Barrierefreiheit in der Praxis nicht möglich, es wird immer Probleme geben, die wir nicht lösen können. Ich habe früher als Student mein Geld so ein bisschen dazu verdient mit Erste-Hilfe-Kursen. Da gab es immer so einen Abschnitt Fremdkörper in Wunden, und man lässt ja Fremdkörper bekanntlicherweise möglichst in Wunden prozessiert ab, lässt sie von Fachleuten entfernen. Und dann kam immer fast regelmäßig in Schulklassen die Fragen, ja, aber was mache ich denn, wenn jetzt jemand mit dem Auge in der Schule an Kleiderhaken an der Wand gefallen ist? Ja, so. Lasse ich den da jetzt hängen oder nehme ich den ab? Total bescheuerte Frage, weil kein Mensch bleibt dann so hängen, sondern der wird sich irgendwie bewegen. Aber man sieht, wo die Gefahr liegt, auf welches Glatteis man mit diesen Fragestellungen einfach sich nicht führen lassen kann. Also das Ziel ist, es muss darum gehen, dieser Aufgabe, die Politik gestellt hat, möglichst nahe zu kommen. Und da ist das PBFG schon sehr hilfreich, weil es gibt nämlich jetzt einen Fahrplan vor. Es wird um den ganzen Zacken verbindlicher, als es bisher gewesen ist. Bisher stand immer so, die Nahverkehrspläne müssen Aussagen machen und so weiter. Und wenn man sich mal die Nahverkehrspläne bei den Aufgabenträgern angeguckt hat, da stand bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger drin. Aber alles war sehr geduldig, sehr schwammig. Und man hatte sich zwar irgendwie was zurechtgelegt, aber so richtig verbindlich war das alles nicht. Es muss jetzt nämlich auch ein konkreter Maßnahmenplan von den Aufgabenträgern und den Verkehrsunternehmen erarbeitet werden. Es reicht nicht, wir wollen unsere Haltestellen ausbauen. Nein, man muss sagen, wir wollen sie in der Reihenfolge ausbauen, oder wir haben uns diese Ziele gesetzt und das sind die Kriterien, wie wir ausbauen. Man muss wirklich konkret werden. Aber der Gesetzgeber, und da sieht man auch, dass der Gesetzgeber auch realisiert hat, dass man nicht alles schaffen kann, hat auch Möglichkeiten gegeben, Ausnahmen zu definieren. Und gerade die etwas kritische Fraktion schielt natürlich sofort auf die Ausnahme und sagt, wie müssen wir die eigentlich definieren, damit wir nicht so viel umbauen müssen. Aber auch da gibt es eine Hürde, weil man darf nicht pauschal sagen, ich habe kein Geld oder das geht ja sowieso nicht, sondern man muss Ausnahmen sehr konkret begründen. Da ist schon ein bisschen Schmackes dahinter, dass man sich da auch rechtfertigen muss. Auch das hat das PBFG erreicht. Und das erfordert natürlich auch, und das finde ich das richtig Positive an dem ganzen Gesetz, dass wir gezwungen sind, einen engen Dialog zwischen Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen und natürlich der Zielgruppe einzusteigen, weil das ist ein Prozess, den wir nur gemeinsam stemmen können und wo wir uns gemeinsam auf das Vorgehen einigen müssen. Und genau in diesen Prozess steigen wir ein. Unsere besondere Situation als HVV hatte ich anfangs schon erwähnt. Wir haben halt das Problem, dass wir 7 Aufgabenträger sozusagen haben im Umland plus die drei Bundesländer. Das heißt, Sie kennen das Sprichwort von den vielen Köchen, die auch zum Teil jeweils autark in ihren Ideen unterwegs gewesen sind. Unsere Aufgabe ist es, diese Interessen, diese Vorgehensweisen, die Maßnahmenkonzepte, die da schon lagen, irgendwie zusammenzubündeln und sie in Dialog zu bekommen. Und haben wir es Gott sei Dank als HVV nicht ganz so schwer, weil die Aufgabenträger in der Vergangenheit uns auch viel schon haben machen lassen und auch viel auf unsere Richtlinien schon zurückgegriffen haben. Trotzdem ist da immer noch ein bisschen zu harmonisieren. Ein zweites, ja?
Sie haben eben von Ausnahmegenehmigungen gesprochen. Wer erteilt die? Und wie sind die definiert? Ist da § 7 PBFG zu maßgeben, der die Ermächtigungsnorm für Ausnahmen festschreibt, und da muss er dann noch drinstehen, welche diese Ausnahmen macht. Wie ist das Verfahren?
Also Sie haben erstmal nur eine Berichtspflicht über dieses PBFG. Sie müssen das halt definieren und der Aufgabenträger muss dem sozusagen zustimmen. Also man könnte als Betroffener nur dagegen klagen und dann müsste das über das Gerichtsverfahren geregelt werden. Aber PBFG selber nimmt ja den Aufgabenträger in die Pflicht sozusagen und der hat hier nur die Aufgabe, das zu dokumentieren, warum er es so macht. Und wenn ein Betroffener letzten Endes damit nicht einverstanden ist, dann könnte er versuchen, das auszuprozessieren sozusagen. Aber das ist dann nicht im festen, na, wie soll man das sagen, also es ist nicht der Aufgabenträger selber, der darüber entscheidet. Der hat erstmal nur, das müsste dann über die entsprechende Judikative der Bundesrepublik dann erfolgen, entsprechende Gerichte. Wir haben das besondere Problem in Hamburg, dass Hamburg das einzige Bundesland ist, was keinen Nahverkehrsplan aufstellt. Wir sind Stadtstaat und Hamburg hat gesagt, das schenken wir uns, das ist so kompliziert. Hat damit natürlich auch ein Stück weit das Problem, dass es Schwierigkeiten kriegt, Ausnahmetatbestände zu formulieren. Und auch für Hamburg ist es aber auch so, dass die sagen, natürlich ist für uns auch dieses Thema Barrierefreiheit ein ganz wichtiges Thema und wir wollen auch für uns einen Maßnahmenplan aufstellen. Und deswegen erarbeiten wir als Hamburger Verkehrsverbund in erster Linie für Hamburg ein Ersatzpapier, also ein Ausschnitt eines Nahverkehrsplans nur für das Thema Barrierefreiheit, weil alles andere wird auch nach wie vor anders geregelt sein oder gar nicht geregelt sein, sondern so im direkten Dialog zwischen Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen laufen. Aber für das Thema Barrierefreiheit wird es einen Plan analog zum Nahverkehrsplan geben, wo auch dann gegebenenfalls Ausnahmen definiert werden können. Unser Problem ist aber, dass unser Bedienungsgebiet über die Landesgrenze Hamburg hinausgeht, auch ins Umland, müssen die Lösungen ja zueinander passen, weil die Busse bleiben ja nicht an der Stadtgrenze stehen, sie fahren weiter. Also wir müssen zusehen, dass wir Lösungen finden, die dann auch mit den anderen Aufgabenträgern zusammenpassen. Und dadurch entsteht ein großer Abstimmungsbedarf. Und dem stellen wir uns so, indem wir sagen, wir wollen mit allen Beteiligten diskutieren und wir wollen bei der Diskussion für uns auch definieren, was heißt für unsere Region Barrierefreiheit. Also da ist vieles vorgegeben, wo man auch nicht abweichen kann, aber es gibt immer noch so Graubereiche, wo DIN und so weiter Wahlmöglichkeiten hier vorsehen. Und unser Ziel ist es, hier mit den Aufgabenträgern, mit den Betroffenen, mit den Verkehrsunternehmen abzustimmen, wie gehen wir mit diesen Öffnungsklauseln, die bestehen, um und wie machen wir daraus Standards für uns. Und das heißt, man muss zunächst einmal die Anforderungen der Zielgruppe nochmal genau diskutieren. Und das ist für mich auch immer wieder sehr überraschend, obwohl wir im HVV, glaube ich, 25 Jahre, würde ich sagen, wirklich intensiv mit diesem Thema barrierefrei unterwegs sind, treffen wir jetzt, wo das Thema noch ein bisschen populärer wird, immer wieder auf Leute, wo bei Adam und Eva anfangen. Es ist eigentlich unglaublich, wie wenig bekannt ist über diese ganzen Probleme, die mobilitätseingeschränkte Menschen haben und wie wenig auch von dem, was eigentlich auch in den Lösungsansätzen schon bekannt ist, bei denen wirklich angekommen ist, die es jetzt umsetzen müssen. Also man muss immer nach wie vor noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Es geht darum, sich darüber zu unterhalten, was sind denn jetzt die Lösungswege und Maßnahmen. Das ist auch nicht ganz trivial. Es gibt eine ganze Reihe von Bereichen, wo man sagen kann, da gibt es einen gefestigten Wissensstand, der sich wahrscheinlich in Nuancen noch ändern wird, aber nicht mehr so ganz, ganz stark. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Entwicklungen, die erst angefangen haben. Wir haben gestern viel hier von Apps gehört. Digitalisierung ist im ÖPNV ein Riesenstichwort. Und das ermöglicht auch ganz neue Szenarien, ganz neue Ansätze. Und da überhaupt in so einem Prozess, wo man was festschreiben will, da auf dem Laufenden zu bleiben, das ist eine große Herausforderung. Ich habe vor anderthalb Jahren einen Kongress hier in Berlin mitgemacht, da ging das so um Weiterentwicklung, Zukunft, was sind so die Herausforderungen der Gesellschaft in den nächsten Jahren. Und da war auch ein Sprecher von Siemens da und der sagte zum Beispiel, also das größte Problem der heutigen Zeit ist, Sie arbeiten an einer Lösung und Sie können die Lösung gar nicht zu Ende entwickeln, was so technische Dinge angeht, sondern müssen damit auf den Markt. Denn wenn Sie warten, bis Sie das wirklich 100-100% abgeschlossen haben, fertig haben, gibt es die nächste Lösung, die nächst bessere Lösung und keiner kauft Ihr Produkt mehr. Das ist so ein Zeichen, wie schnelllebig unsere Zeit ist. Und das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung, wenn wir sagen, wir wollen bis 2022 Standards festschreiben und wir reden jetzt in 2017 über irgendwelche Lösungen, die können 2022, zumindest was die digitale Landschaft angeht, schon wieder ganz anders aussehen. Also wie geht man damit um? Das ist ein spannendes Feld. Und es geht natürlich auch um die räumliche und zeitliche Umsetzung, denn eins darf man nicht vergessen. Der Gesetzgeber hat ein Gesetz erlassen, PBFG, was wie gesagt nicht für alle Verkehrsmittel gilt. Bahn und S-Bahn ja noch nicht, aber eben für einen großen Teil. Aber er hat die Kommunen nicht mit mehr Geld ausgestattet. Also wir reden auch in der Praxis um einen Umverteilungskampf. Also die Mittel anders eingesetzt werden und diese Schlacht will auch geschlagen werden, denn die Zeiten, dass das Geld so mal locker auf der Hüfte saß, um so ausgegeben werden konnte, sind vorbei. Alle, überall wird um Geld gekämpft und da muss man halt sehen, wie man hier vorankommt. Also am Ende dieser Diskussion wollen wir definieren, welche Prioritäten gibt es und welche Ausnahmen wollen wir zulassen. Das ist hier eine recht komplizierte Skizze, die habe ich gleich im Wort nochmal auseinandergenommen. Es kommen gleich noch ein paar Folien dazu. Aber vielleicht erstmal sehen Sie hier so zwei große Blöcke. Es gibt eine erste und eine zweite Phase. Und in der ersten Phase geht es wirklich noch einmal darum, zu informieren, zu sensibilisieren, eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, was sind denn die Standards, auf die wir uns einigen? Erste Phase. Und die zweite Phase ist dann der Abgleich. Wie verhält sich die Realität derzeit zu den Zielen, die wir uns setzen? Wie kommen wir von der Realität zur Umsetzung unserer Ziele? Wie entwickeln wir daraus konkrete Maßnahmen, Pläne Konzepte bis hin zu womöglichen Ausnahmen? Und in dieser ersten Phase sagte ich eben schon, dieses Thema Sensibilisierung, ganz wichtig, auch Abstimmung. Da ging es aber auch darum, mal zusammen, was gibt es denn mittlerweile für Standards und wo sind auch diese Öffnungsbereiche? Also wir haben es vorhin auch schon gehört, in Ihren Bereichen, Dean sagt ja zum Beispiel, dass man die Rippenbreiten durchaus variabel gestalten kann in einem bestimmten Spektrum. Und da muss man sich im Verbund auch mal fragen, was bauen wir denn? Bauen wir jetzt 3, brauchen wir 5 Zentimeter Abstand, brauchen wir 4 Zentimeter Abstand? Was ist für uns der richtige Weg? Weil, wie es auch vorhin auch von Dr. Böhnke angesprochen wird, es gibt ja durchaus unterschiedliche Interessen. Die Rollatorenfahrer und Rollstuhlfahrer, die sagen, bloß nicht zu breit, wir wollen nicht das Huppepflaster fahren und so weiter und so fort. Und da muss man einmal definieren, was machen wir bei uns. Und dann geht es eben diese Erarbeitung von Standards. Die zweite Phase hatte ich jetzt doch am Schaubild schon erklärt, machen wir mal gleich weiter. Und ich kann es gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Menschen, die das umsetzen müssen, die mit diesen Regelwerken, mit diesen Gesetzen, mit den Vorschlägen, mit den Standards, die sie auf den Tisch gepackt haben, die in die Praxis bringen müssen, die das bauen müssen, die das leben müssen, wie wichtig es ist, diese Menschen zu sensibilisieren, zu informieren und mitzunehmen. Und deswegen haben wir zu Beginn, bevor wir überhaupt in irgendwelche Konzepte eingestiegen sind und bevor wir uns über Standards Gedanken gemacht haben, erstmal vorangestellt eine große Informationsveranstaltung für die Aufgabenträger, die in der politischen Verantwortung sind, auch die Verkehrsunternehmen so ein bisschen schubsen müssen. Dann eine mit den Verkehrsunternehmen, wo wir denen auch nochmal gesagt haben, das kommt auf uns zu, das ist auch politischer Wille, das wollen wir so. Und dann haben wir eine gemeinsame Veranstaltung auch nochmal gemacht zwischen denjenigen, die bei Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen das umsetzen müssen, mit den Behindertenverbänden, wo wir über die Bedürfnisse und die Probleme berichtet haben. Also wir haben versucht, diesem Gesetz PBFG und dem, was dahinter steht, ein Gesicht zu geben. Also nicht zu sagen, da steht ein Gesetzestext, den hast du umzusetzen, sondern zu sagen, hinter diesem Gesetzestext steht ein Problem von Menschen. Und das versuchen wir dir nahezubringen. Wir sind hier am Hamburger Hauptbahnhof, das sind die Bilder auf der linken Seite. Da sehen Sie zum Beispiel jemanden, der so eine Simulationsbrille aufhat oder zwei andere, die an einem Treppenangang mit einem Stock stehen. Das Blindensystem ist total veraltet. Hier ging es nur darum, mal zu zeigen, die waren natürlich entsprechend abgedunkelt, die Augen, mal zu zeigen, mit welchen Situationen muss ein blinder Mensch umgehen? Und wo sind seine Probleme? Und was ist wahrnehmbar, was ist nicht wahrnehmbar? Denn wir machen ja als Sehende immer den Fehler, dass wir wenn wir über Konzepte im Blindenleitstreifen und so weiter nachdenken, wir gucken auf einen Plan und sagen, das sieht so aus und das sieht so aus, so muss es also auch funktionieren, ist ja anders. Ist ja gar nicht, wir können uns ja gar nicht so in die Lage hineinversetzen, wie Sie es zum Teil erleben, sondern wir können das nur im Dialog erarbeiten und wir können uns versuchen, das ein Stück weit zu sensibilisieren, indem wir solche Situationen simulieren. Und darum ging es uns, wir sind dann über 2,5 Stunden, 3 Stunden am Hamburger Hauptbahnhof von Ort zu Ort gezogen, haben uns eine Induktionsschleife angeguckt, wir haben einen Automaten bedient, wir sind das Gedränge gelaufen mit Blindenleitstreifen und, einfach um Probleme zu vermitteln. Und die Erfahrung ist, deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, der mit diesem Thema konfrontiert wird, dass die Menschen sich öffnen, also die Planer auch öffnen und sagen, okay, ich merke, ich tue hier nicht irgendwie eine Vorschrift umsetzen, weil jemand das von mir will, sondern da steht was dahinter, ich tue was Sinnvolles. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, von dem wir auch jetzt im gesamten Prozess sehr zehren. Wir haben dann Arbeitskreise gegründet oder werden sie noch gründen, also schon fast abgeschlossen ist der Arbeitskreis Bushaltestellen, Busanlagen. Haben jetzt laufen einen Arbeitskreis Haltestellenkataster. Ich sage zu den einzelnen Dingen auch da noch ein bisschen mehr. Und wir haben das große Thema Information. Und Information ist ein gewaltiges Thema, weil es geht nicht nur um die analogen Themen, also Fahrplanaushänge, Fahrplanbuch und solche Dinge, Schilder, sondern es geht auch um diese ganze digitale Technik. Da hängt das Internet dran, da hängen Apps dran, da hängen aber auch die Anzeigen in den Fahrzeugen dran, da hängt die Vernetzung von Informationen dran, da hängt auch die Vernetzung von Informationen mit den Störungsfallen zusammen, wo Verkehrsunternehmen auch übergreifend zusammenarbeiten müssen, also eine Riesenherausforderung. Und wir haben zum Schluss das Thema uns auf die Agenda geschrieben, Fahrzeuge. Wir haben uns sehr wohl Gedanken gemacht, wie gehen wir strategisch daran, mit was fangen wir an. Wir haben uns damals entschieden, mit den Bushaltestellen und Busanlagen anzufangen, weil wir gesagt haben, da ist der Standard am weitesten fortgeschritten und auch festgeschrieben. Da gehen wir davon aus, dass da nicht mehr so viel passiert. Sicherlich, hier und da wird es auch nochmal vor Veränderungen geben, aber da ist vieles unstrittig. Und um in den Prozess einzusteigen, fangen wir damit an und schreiben das alles mal sauber auf und legen das für unsere Region fest. Haltestellenkataster brauchen wir einfach für den Soll-Ist-Abgleich. Und bei den Informationen, damit haben wir jetzt angefangen im letzten Monat, da spielt wirklich die Musik. Also das ist eine echte Herausforderung. Einmal, Sie haben es gestern hier gehört, überhaupt mitzukriegen, was ist alles am Markt, was wird sich womöglich durchsetzen, was bedarf es aber auch bei den Verkehrsunternehmen an Voraussetzungen, was die dafür ermöglichen müssen. Und da muss man sich immer vergegenwärtigen, wenn wir heute hier über eine digitale Lösung reden, über wie man das umsetzen kann, die Verkehrsunternehmen denken parallel auch über Lösungen nach, nämlich ihre nächsten Fahrzeuge. Und jetzt das Fahrzeug, was in 4, 5 Jahren kommen soll, das ist jetzt per Lastenheft beschrieben. Und wenn das da ist, fährt es 20 Jahre, also ein Schnellbahnfahrzeug oder 25 Jahre. Das heißt, man muss zusehen, dass man mit seinen Vorschlägen, seinen Entwicklungen, seinen Anforderungen in den Prozess da reinkommt, wo man ihn auch noch beeinflussen kann. Das Schlimmste wäre, einigen uns auf einen Prozess und stellen fest, das neue Fahrzeug ist gerade ausgeliefert, dann tut sich nämlich erstmal 20 Jahre nichts oder mit extrem großem Aufwand. Und diesen Spagat hinzukriegen, auch mit der Manpower, die dahinter steht, denn PBFG hat nicht dazu geführt, dass wir mehr Leute haben, sondern wir verteilen Arbeit einfach um, ist eine echte Herausforderung. Ich möchte ein bisschen was zum Bushaltestellen, zu dem Arbeitskreis erzählen, damit Sie auch da nochmal so erleben, wie wir die Sache angegangen sind. Wir haben beim Hamburger Verkehrsverbund schon früher Richtlinien herausgegeben, zusammen mit dem Umland, wie Haltestellen auszugestalten sind. Die haben wir nochmal genommen, haben wir die nochmal systematisch durchgegangen, haben die abgeglichen jetzt mit den ganzen Normen, haben diese Regelungslücken ergänzt und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, wir machen 2 Standards, Mindeststandard 1 und Mindeststandard 2. Das war eine gewisse Diskussion, die wir da durchstehen mussten, wobei es so ist, dass Mindeststandard 1 der Standard ist, der an jeder Haltestelle eigentlich zu erfüllen ist. Also das ist das, was aus unserer Sicht immer zu einer Haltestelle gehört. Da geht es um die Frage der Zugänglichkeit der Haltestelle, geht es um Bordsteinhöhen, Ausgestaltung von Bordsteinen, da geht es um die Frage, wie müssen Warteflächen, Bewegungsflächen angelegt sein, wie muss der Bodenbelag beschaffen sein, damit ich da ordentlich befahren begehen kann, wie sind die Bodenindikatoren auszugestalten, da ist jetzt der Verweis bei den Bushaltestellen auf die DIN drin, wie muss der Haltestellenmast platziert werden, ausgestaltet sein, wo muss der Aushangfahrplan sein, hier steht jetzt nur Hardware, das heißt, wir haben uns in diesem Arbeitskreis erstmal nur Gedanken gemacht, wo ist die Vitrine anzubringen, noch nicht, wie sieht das Papier in der Vitrine aus, das ist Bestandteil des Arbeitskreises Information und auch ein großer Doppelpunkt ist Beleuchtung. Also alles Dinge, wo man erstmal sagen würde, das gehört grundsätzlich zu einer Haltestelle. Mindeststandard 2 regelt dann einen Mindeststandard für alle Infrastruktur, die darüber hinaus aufgestellt wird, die aber mit der Barrierefreiheit per se erstmal nichts zu tun hat. Also wenn wir aufgrund des Fahrgastaufkommens uns entscheiden, es wird ein Fahrgastunterstand aufgestellt, gelten auch für den Mindeststandards hinsichtlich der Barrierefreiheit, was er zu erfüllen hat. So sind wir da rangegangen. Also wir haben nicht einen barrierefreien Standard 1 und 2 geschaffen, sondern wir haben gesagt, für jedes Infrastrukturelement, was aufgestellt ist, gibt es einen Mindeststandard zur Barrierefreiheit, was damit erfüllt werden muss, wie der ausgestaltet sein muss. Verständnisfrage hier vorne?
Verständnisfrage zu dem Mindeststandard 1.
Ja.
Gehört dazu auch die Festlegung einer.
Zu dem Mindeststandard 1 gehört dazu auch die Festlegung einer Mindestspaltenbreite zwischen dem Bord und dem Bus?
Nein.
Also ich spreche die Problematik der Rollstuhlfahrer an.
Nein, das gibt es bei uns nicht. Aber zu dem Thema Bord komme ich gleich noch mal ein bisschen, dann wird es vielleicht noch ein bisschen klarer. So, und unsere Philosophie, Sie haben das schon mitgekriegt in meiner Rede, ist ja immer, Leute mitzunehmen, nicht was zu verordnen, sondern sie zu überzeugen. Und deswegen sind wir also auch der Überzeugung, dass es nicht nur eine Dokumentation bedarf, wo die Standards drinstehen mit Maß und Zahl, sondern dass man die Leute sensibilisieren muss, sie mitnehmen muss und auch Hintergrundwissen verteilen muss. Deswegen haben wir so einen Leitfaden erstellt. Und in diesem Leitfaden, der gliedert sich in mehrere Teile, da gibt es zum einen diesen Teil A Hintergrundwissen, also was ist das PBFG, was regelt das eigentlich, wie ist das zustande gekommen. Dann gehen wir nochmal explizit auf die Probleme in der Zielgruppe ein. Wir sagen nochmal, wie sind wir eigentlich zu diesen Standards gekommen? Nicht, das haben die sich denn da ausgesagt? Wir sagen, nein, das war ein abgestimmter Prozess. Da saßen folgende Leute am Tisch. So ist die Abstufung gewesen. Das haben wir ausgeschlossen. Das haben wir uns entschieden aus diesen Gründen. Und im Teil B geht es dann um die eigentlichen Standards, die dann wirklich genau beschrieben werden. Und wo aber dann auch mal Hinweise gegeben wird, wenn ein Standard nicht 1:1 umgesetzt werden kann. Das gibt es immer wieder. Wir bauen im Bestand, wir müssen umbauen, dass man sagen kann, also die reine Lehre gibt es nicht. Zu sagen, du kannst es vielleicht auch so und so lösen. Das würde auch noch gehen. Also auch solche Sachen haben wir gemacht. Und im Teil C haben wir das Ganze versucht dann zu verbildlichen mit Haltestellenskizzen, Ausführungsanleitungen und so weiter, damit der Planer da so ein bisschen nachschlagen kann. Und letztes im Anhang kriegt man da noch Hinweise zur Finanzierung, Förderung und Gesetzen. Wobei es so ist, dass bei uns die Aufgabenträger im Kreis ja unterschiedliche Förderrichtlinien haben. Die packen dann jeweils ihre jeweils gültigen Förderrichtlinien dazu und stellen das dann den Planern zur Verfügung. So, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Bei dieser Festlegung umzusetzender Standards, ich sagte eben, wir haben Mindeststand 1 und 2 und wir haben aber keine Kategorisierung gemacht. Als wir eingestiegen sind in Diskussionen mit den Behindertenverbänden und den Aufgabenträgern, dann haben die Behindertenverbände uns gesagt, also das muss jetzt aber auch jede Haltestelle und alles muss barrierefrei werden. Und die Aufgabenträger haben gesagt, also die ganzen Haltestellen, die nur aus einem Mast bestehen, hier in der Pampa, wo zwei Leute am Tag einsteigen, die fliegen sofort raus. Das wird Kategorie 4. Und dann gibt es dann abgestufte, ne, und wir machen 3, 4 Kategorien und so. Ja, holla die Waldfee. Da steht man dann erstmal da. Ne, zwei Parteien, die da gegeneinander stehen. Und dann haben wir gesagt, Leute, eigentlich wollt ihr doch das Gleiche. Also es ist kein, auch die Behindertenverbände haben nicht das Interesse, dass wir eine Haltestelle am Fahrbahnrand, wo nur zwei Leute einsteigen, die vielleicht noch nicht mal behindert sind, wo wir wissen, die gehören zu einem bestimmten Gehöft und so weiter, dass wir aus einem Dogma heraus hier eine Haltestellenfläche aufbauen, ein Häuschen womöglich noch hinstellen, das Ganze beleuchten, dann 30.000 Euro verbuddeln, die uns woanders fehlen, wo dann vielleicht vom Seniorenheim und so weiter und so fort. Sondern ihr würdet, denkt doch auch pragmatisch. Und es geht doch eigentlich darum, jetzt dieses Gesetz vernünftig umzusetzen. Und wir haben gesagt, lasst uns doch darauf einigen, dass wir wirklich Gebrauch machen von diesen Ausnahmetatbeständen. Dass wir sagen, grundsätzlich gilt, jede Haltestelle soll barrierefrei sein, aber es gibt halt Haltestellen, wo es entweder im Moment keinen Sinn macht, weil es bestimmte Rahmenbedingungen gibt, dass man sie nicht barrierefrei ausbauen kann oder nur mit unverhältnismäßig viel Mittel, wo man sonst erstmal 10 oder 20 andere für ausbauen kann, die kommt dann irgendwann später mal oder wird aufgelöst oder wie auch immer. Und lasst uns dafür ein Verfahren entwickeln, wie wir aus diesem Spannungsfeld rauskommen. Da gab es ein bisschen Stirnrunzeln und dann dachte ich, ja, lass uns mal anfangen. Und dann haben wir gesagt, okay, im Prinzip bedarf es doch für jede Haltestelle einer Prüfung. Und dieses Prüfverfahren haben wir festgelegt, das ist gleich meine nächste Folie. Und wenn wir bei diesem Prüfverfahren dürfen wir auch nur bestimmte Ausnahmen zulassen, warum vielleicht auf eine Barrierefreiheit verzichtet werden kann. Und dann ist ganz wichtig, selbst wenn wir an einer Haltestelle nicht alles barrierefrei machen können, und sie muss aber angefasst werden, muss das Ziel sein, noch möglichst viel Barrierefreiheit umzusetzen. Was bedeutet das? Ich habe hier mal so ein Beispiel, jetzt sind wir bei den Bordsteinen mitgebracht. Hier unten sehen Sie jetzt 4 Fotos nebeneinander auf der ganz linken Seite und darum geht es. Das ist so ein typischer Fall. Wir haben hier eine Busbucht mit sogar einem Fahrgastunterstand, aber da führt kein richtiger Fußweg hin. Das liegt auf einer Seite, die nicht bebaut ist. Und das ist alles andere als barrierefrei. Wenn man jetzt an so eine Situation vorfindet, dann wäre die Frage zunächst einmal, wie komme ich da zu vernünftigen Bewegungsflächen? Kann ich also das so herrichten, indem ich meinetwegen jetzt den Bordstein nach vorne ziehe und hier eine größere Gestaltungsfläche schaffe? Das würde in diesem Fall gehen, aber es gibt andere Situationen, wo es vielleicht nicht so einfach geht, wo man zum Beispiel Grunderwerb tätigen muss, weil es Privatgrund ist. Dann ist diese Frage zu stellen. Kann ich hier mit verhältnismäßigen Kosten Grunderwerb tätigen, ja oder nein? Das ist zu prüfen. Da kann man rauskommen, ja, ich kann Grunderwerb tätigen, aber ist unwahrscheinlich teuer. Dann muss man das bewerten. Dann ist die zweite Frage, kann ich die Haltestelle sinnvoll verlegen? Denn das ist mir in der Vergangenheit immer viel zu kurz gekommen. Dass Leute gesagt haben, hier muss die Haltestelle hin. Da kriege ich alles hin, also baue ich sie so, wie ich sie da hinkriege und gut ist. Aber man muss ja auch mal wirklich intensiv prüfen, kann man, ist es nicht manchmal auch möglich, eine Haltestelle 30, 40, 50 Meter weiter zu legen, wo die Gegebenheiten besser sind, um das Ziel zu erreichen. Das ist zu prüfen. Und das muss bei uns jetzt dann zukünftig auch aufgeschrieben werden, habe ich geprüft, geht nicht. So, dann ist die Frage, wenn das auch nicht geht, dann kommt noch eine größere Hürde, wo man auch mit sehr vielen Leuten in Benehmen setzen muss. Ist es möglich, den Straßenraum neu zu ordnen? Also kann ich zum Beispiel aus einer Bucht einen Kap machen? Oder kann ich vielleicht sogar, das gibt es in einigen kleineren Orten auch, wenn ich eine Straße habe mit im Gegenverkehr, es sogar zulassen, dass womöglich der Verkehr in eine Richtung total gestoppt wird und wir Verengungen bauen. Das ist ein Riesenaufwand. Das machen ganz selten Gemeinden. Es geht grundsätzlich, das muss mal geprüft werden. Und wenn das auch nicht geht, dann ist natürlich die Frage, kann ich dann vielleicht zumindest noch eine barrierefreie dadurch herstellen, dass ich fest, und das sind wir beim Board, sagen, wenn ich die Rampe, wenn der Platz nicht ausreicht, um die Rampe auszuklappen, dass ich trotzdem einen Einstieg ermögliche, indem ich das Board auf 22 cm erhöhe, also indem ich ein Sonderboard verbaue, damit ich dann diese Möglichkeit auch noch sehe. Wir haben also ein paar Kriterien an die Hand gegeben, die zwingend zu prüfen sind. Und diese Prüfschritte sind auch zu dokumentieren. Die müssen dargelegt werden. Oh, so, und daraus lassen sich im Umkehrschluss natürlich auch Ausnahmetatbestände ableiten, wo man sagen kann, okay, in diesen Fällen ist es derzeit nicht möglich, das heißt auch nicht auf Sankt-Nimmerleins-Tag, derzeit nicht möglich, diese Haltestelle auszubauen. Und das heißt bei uns, also bauliche Gründe können sein, es gibt zum Beispiel kein Wegenetz. Wir haben gesagt, wir haben uns mit den Behindertenverbänden geeinigt, es macht keinen Sinn, eine Haltestelle mit großem Board und so weiter und Rampe auszurüsten, wenn es überhaupt gar kein Gehweg gibt, wo man da hinkommt. Und wenn man den nicht vernünftig, also wenn man auch keine Lösung findet mit dem Baulastträger oder mit der Kommune, den entsprechend mit anzuschließen. Also wenn wir wissen, wir bauen da eine Insel hin, dann können wir uns das auch schenken. Dann brauchen wir das Geld da nicht verbuddeln, nur um hier irgendwie eine Formalie zu erfüllen. Oder wenn eben diese ausreichende Gehwegbreite nicht mit verhältnismäßigem Aufwand herstellbar ist, wenn das wirklich nicht geht, nachdem diese Prüfung quasi gescheitert ist, dann muss man halt auch sagen, gut, dann haben wir womöglich einen Ausnahmetatbestand. Wobei die Hürde jetzt relativ hoch liegt. Grund kann natürlich auch seine topografische Gründe, Lage. Das sind wir vielleicht in Hamburg, wird man wissen, schmunzeln, aber auch bei uns gibt es Hügel und Berge und es gibt auch durchaus eine Haltestellen im Erholungsgebiet Harburger Berge, die liegen in der Schräge. Da kann ich mich auf den Kopf stellen, die werde ich nicht barrierefrei gestalten können mit den Neigungsmitteln und so weiter. Und da haben wir gesagt, es kann an der Stelle nicht Sinn sein, auf eine Haltestelle zu verzichten, die für viele andere Menschen aber wichtig ist, weil sie da zum Wandern gehen und so weiter, nur weil wir sie nicht barrierefrei herstellen können. Also das haben wir uns auch einig geworden. Und wir haben auch ausgenommen, erstmal temporäre Ersatzhaltestellen. Also das heißt, wenn wir Baumaßnahmen haben und ein Bus wird jetzt mal für 3-4 Wochen auf in eine Nebenstraße gelenkt, auch da ist es nicht verhältnismäßig zu sagen, da müssen alle Vorgaben der Barrierefreiheit erfüllt sein. Das ist eine Illusion. Und für Haltestellen für taxibasierten Bedarfsverkehr eben auch nicht, weil die auch sehr schwanken. Und vielleicht an der Stelle noch ein Hinweis, was man sich auch immer noch klar machen muss. Wir zementieren im wahrsten Sinne des Wortes auch damit Zustände. Also wenn man an so einer Haltestelle 50.000, 60.000 Euro verbuddelt, weil man damit Fließbeton und sonst wie so einen Kap herrichtet, da geht kein Aufgabenträger in den nächsten Jahren ran. Und wenn das Altenheim woanders hinzieht oder es kommt eine neue Bebauung hin und man müsste sagen, eigentlich ist die Haltestelle vom Fahrgastaufkauf, vom Einzugsbereich besser angelegt, 50 Meter weiter, wird man das dann nicht machen. Also auch das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben.